M-Cast, Deutschlands ältestes Konsolenmagazin zum Hören.
Der M-Jahresrückblick. Hallo liebe M-Games Online-Gemeinde, ich darf euch wieder begrüßen zu einer weiteren Ausgabe unseres M-Podcasts. Dieses Mal mit unserem großen Jahresrückblick. Wenn dieser Podcast rauskommt, habt ihr sich vielleicht schon in den Händen unsere große Jahresabschluss-M mit unserem typischen Top 20 und Top 10 der besten Videospiele des Jahres und all dem, was sonst noch so im Jahr passiert ist. Aber natürlich wollen wir euch auch dieses Jahr wieder unseren kleinen persönlichen Rückblick spendieren in Audioform. Und dafür habe ich mir wieder unsere feste Redaktion eingeladen. Wir haben hier einmal den Olli Schultes, unseren Chefredakteur.
Habe die Ehre an alle.
Dann natürlich im Urgestein und Redakteur Ulrich.
Guten Abend, wollte ich sagen. Guten Tag, guten Morgen, was auch immer.
Ulrich ist zeitmäßig ein bisschen verwurzelt, weil er gerade noch die Game Awards nachbesprochen hat, den Artikel für euch zusammengeschrieben und deswegen etwas übernächtigt, verzeiht's ihm. Und natürlich haben wir auch Steffen dabei, unseren Redakteurskollegen.
Guten Tag, guten Tag.
Ja, und ich bin Lennart. Und ja, wir haben uns einen kleinen Ablauf überlegt für unsere Weihnachtsrückblickgeschichte hier. Wir wollten erstmal mit ein paar Themen anfangen, die dieses Jahr wichtig gewesen sind. Und da habe ich mir als erstes mal aufnotiert, ich meine, ich muss es mal vielleicht kurz ansprechen, aber danach gibt es eigentlich nicht viel zu diskutieren. Natürlich ist das große und bis auch bedrückende Thema, das die Schlagzeilen dieses Jahr dominiert hat, die Missbrauchsskandale und weiteren MeToo-Debatten um Activision Blizzard und was da alles rausgekommen ist und Bobby Kotick und wie die ihre Mitarbeiter besprechen. Ich glaube, da brauchen wir nicht groß viel weiter Worte zu verlieren, weil das ist ein beschissenes Thema und es wird jetzt weiter sich in den weiteren Entwicklungen zeigen, wie es da weitergeht. Weiteres müssen Gerichte entscheiden. Ja, was, wenn ihr noch was Neues zum Thema lesen wollt, könnt ihr gerne meinen Vertuscht und Verboten Rückblick in der Ausgabe nachschauen. Und wir wollen uns dann ein bisschen schöneren Themen besprechen für den Rest dieser Ausgabe. Dann das erste Thema wäre die OLED-Switch. Lange war sie angekündigt. Viele hatten ja eigentlich gehofft, dass Nintendo jetzt dann doch nochmal eine Switch Pro rausbringt mit mehr Leistung oder vielleicht dann doch schon die Switch 2 oder was immer als nächste Nintendo-Konsole auf dem Plan steht. Am Ende ist es nur ein OLED-Modell geworden mit im Endeffekt leistungsmäßig derselben Hardware, die da werkelt, aber einem größeren Display und ich glaube auch etwas mehr Akkuleistung. Und natürlich OLED-Technologie im Display. Ich weiß gar nicht, wer von uns hat sie sich hier schon erworben? Ich glaube nur Ulrich, Fragezeichen.
Nein, auch ich.
Auch du? Mhm. Ich dachte, du hast zwischen den ganzen Dark Souls gar nicht Zeit, noch was anderes zu spielen.
Dazu werden wir noch kommen bei den Spielen des Jahres, den persönlichen. Also ich habe natürlich auf der Switch einiges gespielt dieses Jahr. Die Switch ist ja auch für mich zumindest eine super Zweitkonsole.
Apropos Zweitkonsole, ich habe das ein bisschen allgemein mit der neuen Hardware. Wir können auch gerne noch, falls ihr andere Hardware-Sachen hatte, die dieses Jahr relevant waren, hier dazu bringen. Was habt ihr gehalten von der neuen OLED-Switch? Gehörte die auch zu denen, die enttäuscht waren davon, dass sie nicht das erwartete Mega-Hardware-Power-Update war? Oder war das genau das, was ihr wolltet?
Vielleicht sollte Ulrich anfangen, der hat ja auch den Artikel geschrieben.
Ja, ich habe den Artikel zwar geschrieben, aber es war halt ein Nintendo-mäßig. Ich meine, wieso sollte Nintendo, wer glaubt, dass Nintendo einfach so aus dem Nichts raus eine riesen Revision ausstellt, die alles komplett ändert, der hat die letzten viele, viele Jahre nicht aufgepasst. So einfach ist es. Es ist halt ein bisschen bessere Switch. Das Hauptvorteil für Leute, die unterwegs sind, ist der bessere Akku, weil die Switch Lite hat ja nur einen Pups-Akku und ja gut, wenn natürlich die Switch 1.1, wie man sie nennt, gekauft hat, der hat Pech gehabt vielleicht, aber für Fernsehspieler, die brauchen es nicht, das ist ja realistisch einfach. Für Nicht-Fernsehspieler ist es eine hübsche Sache. Das Bild ist besser, ich persönlich bin nicht der Meinung, dass es jetzt um unglaubliche Dimensionen besser ist, aber ja, nö. Es hat das gemacht, was ich von Nintendo erwartet habe. Und diese ganze Traumtänzerei, dass jetzt alles ganz anders wird, das habe ich eh nie geglaubt.
Also vielleicht noch bei mir. Der Grund, warum ich mir die OLED-Switch geholt habe, war der, dass bei meiner alten der linke Joy-Con angefangen hat zu driften und das einfach immer schlimmer geworden ist. Und ich wollte jetzt da einfach keine Selbst- oder Eigenreparatur mehr vornehmen bei dem Teil oder irgendwie das Ding austauschen lassen. Und deswegen habe ich gedacht, ich hole mir die neue OLED-Switch und werde dann irgendwie gucken, was ich mit der alten mache. Da bin ich immer noch nicht schlüssig, was ich jetzt mache. Vielleicht probiere ich es jetzt doch noch mit der Selbstreparatur des Joy-Con. Der zweite Punkt für mich ist, ich benutze quasi die Switch einmal im Jahr für also in der Mobilfassung. Nämlich an Weihnachten, wenn man so die Verwandtschaft besucht und dann nimmt man die Switch mit und dann kann man da irgendwie was durchzocken oder irgendwas, was liegen geblieben ist. Letztes Jahr war das bei mir Hades, was ich bei meinen Eltern durchgezockt habe und dieses Jahr werde ich schon irgendwas finden. Ansonsten spiele ich meistens am Fernseher und da, wie ihr schon gesagt habt, ist jetzt der große Vorteil nicht da. Aber im Handheld-Modus, wenn man ein OLED-Display hat und ein bisschen längere Laufzeit, das ist auf jeden Fall eine gute Verbesserung. Natürlich ist es kein neues Modell, was sich viele Leute gewünscht haben, aber ich kann dann Nintendo auch so ein bisschen verstehen, dass die jetzt sagen, in der aktuellen Situation, wo es immer mehr zu Chipknappheiten und anderen Lieferproblemen und so weiter kommt, ich finde es ganz nachvollziehbar und Nintendo hat ja auch Zeit. Die Switch verkauft sich immer noch wie warme Semmeln. Also die haben jetzt da keine große Not, da jetzt unbedingt was auf den Markt werfen zu müssen. Von daher, ja. Wie sieht es denn bei euch beiden aus? Wollt ihr noch zuschlagen oder sagt ihr wartet es definitiv auf ein komplett neues Modell, was dann leistungsstärker ist?
Hau raus, Steffen.
Also ich bin ganz klar der Meinung, nee. Also ich brauch die OLED auf jeden Fall nicht. Ich war extrem enttäuscht, das ist wirklich gar nichts. Also ich benutze es eigentlich den Handheld-Modus meistens auch nur für Test-Sessions im Endeffekt. Die meiste Zeit spiele ich ansonsten am Fernseher. Aber das ist dann auch relativ viel Zeit und als ich es da gespielt habe mit dem Display, ich dachte mir, boah, also gefühlt, ich nehme es kaum wahr, die Minimalverbesserung, die es mir gibt und diese kleinen Detailveränderungen an dem Gehäuse irgendwie oder diese kleinen Upgrades, die sie da gemacht haben, also dafür den Preis würde ich nie zahlen, ganz ehrlich. Und ich würde mir auf jeden Fall bei der nächsten, also ich würde auf eine Switch warten, die mehr Power verspricht, sodass mal nicht mehr jedes beknackte Indie-Spiel anfängt zu ruckeln ungefähr auf dem Teil. Also da brauchst du schon mehr. Also jetzt nochmal die Switch kaufen, bei der immer noch der Kram ruckelt, nur damit es jetzt eine bessere Optik ruckelt. Nee, also mit dem Bildschirm auch nur Optik ein bisschen minimal besser, was ich auch kaum wahrnehme. Also von daher, ich brauche das Ding echt nicht. Also was mich angeht, neue Konsole muss dann her irgendwann.
Ja. Da bin ich eigentlich ähnlich bei Steffen. Ich habe es ja gerade schon gesagt, wenn man dann tatsächlich mal Pokémon spielt und im Vergleich dazu sein altes Switch wieder in die Hand nimmt, kommt einem für so ein paar Stunden das Display der alten, normalen auf einmal kleiner vor und man denkt sich, oh, ist schon schön, das mal auszufüllen und nicht diese breiten Bezels noch zu haben, links und rechts. Aber das verfliegt dann auch. Also es ist wirklich so ein Effekt, wo man es dann direkt nebeneinander sieht. Aber apropos ruckeln, wie ist es denn? Das hatten wir ja auch schon im Heft bei euch mit dem Steam Deck, wo jetzt auf einmal offenbar ja Valve nochmal nach dem ja eher fehlgegangenen Steam-Konsolen den zweiten Angriff auf den Konsolenmarkt plant und eventuell mit dem Steam Deck eben eine Switch mit mehr Power quasi rausbringt, mit mehr Leistung, worauf die ganzen PC-Spiele laufen sollen in einer gewissen Art und Weise. Besprechen wir dann demnächst PC-Spiele in der M, Olli, und fügen das Steam Deck oben mit rein in die Plattformliste.
Ja, das sind jetzt mehrere Fragen auf einmal. Also vielleicht ist erste, ob wir denn PC-Spiele künftig in der M besprechen? Nein, wir bleiben ein Konsolenmagazin. Werden wir über das Steam Deck berichten? Ja, und wir müssen auch mal gucken. Also ich meine, Valve hat ja auch angekündigt, es wird wohl nichts Exklusives für Steam Deck geben, sprich die übliche Steam-Bibliothek, was da so rauskommt, das läuft dann eventuell auch auf dem Steam Deck. Von daher gibt es da auch keine großen Exklusivspiele wahrscheinlich in Zukunft zu featuren in irgendeiner Form. Also von daher, wir werden auf jeden Fall das Ding im Auge behalten und darüber berichten. Aber PC-Spiele werden wir in der M-Games nicht besprechen. Das ist ein eigener Bereich, ein sehr komplexer Bereich. Und dafür gibt es andere Anlaufstellen, die das, denke ich mal, kompetenter hinbekommen werden als wir. Genauso wie wir wahrscheinlich kompetenter Konsolenspiele testen können als reine PCler. Von daher bleiben wir bei unseren Leisten. Persönlich interessiert mich das Steam Deck überhaupt nicht, da ich eben auch gar kein PC-Spieler bin. Ich sehe das Ding auch nicht wirklich als Konkurrenz für eine Switch, weil was eben dem Steam Deck fehlt, sind exklusive Spiele, die jetzt Nintendo anbieten kann. Also ich habe die Switch, weil ich da drauf, was weiß ich, Mario, Zelda, Metroid, Schlag mich tot spielen möchte und das bekomme ich nirgends anders und deswegen muss ich diese Konsole haben. Mei, das, was auf dem Steam Deck läuft, PC-Sachen und so weiter. Mittlerweile ist es ja so, dass sich viele Sachen auch überschneiden, Konsole und PC, auch im Indie-Bereich und so weiter und die Sachen, die halt nicht auf Konsole kommen, mei, auf die muss ich halt dann verzichten.
Also ich finde, Steam Deck ist nur was für Leute, die PC spielen. es gibt kein Argument für mich, jetzt noch extra was dazu zu holen. Ich habe eine Steam-Bibliothek, wo 1 Million Spiele schon drin liegt, und ich bilde mal ein, ich könnte jetzt plötzlich spielen, weil ich unterwegs bin und auf einem winzigen Bildschirm, wo man ganz besonders nichts mehr lesen kann, dann, weil der PC Spiele ganz besonders gut angepasst sind auf kleine Bildschirme. Sieht man immer bei den wunderbaren Konsolenumsetzungen, wo die Entwickler sich denken, ach, wenn es auf dem PC läuft, dann reicht es auf dem Fernseher schon auch. Oder vor allem auf
das wird doch dann alles angepasst, ach, Ulrich.
Ein Scheiß wird das. Also ganz, ganz groß zu sagen, blöd sagen, ein Scheiß wird es. Man sieht es bei vielen, vielen Switch-Ports und auch anderen Dingern. Wie oft haben wir irgendwelche Spiele, wo wir sagen, die Menüs sind alle so klein, selbst am 50 Zoll Aufwärtsfernseher. Und dann zu glauben, dass es jetzt plötzlich alle magisch beim Steam Deck drauf kommen, dass man jede 5 mm große Schrift auf dem 5-Zoll-Bildschirm nicht lesen kann, das kann ich knicken. Never. Also für mich kein Argument, außer, wobei natürlich vielleicht noch, wenn ich, kann man Epic Game Store auf dem Steam Deck nutzen? Dann hätte ich
müsste man, wenn du einfach Windows drauf spielst.
Dann, ja, super, dann hätte ich zumindest ganz viele Spiele, die ich auch noch nie gespielt habe, die ich dann unterwegs genauso nicht spielen kann, weil sie mir nichts gekostet haben. Aber nein, es ist. Also als Gerät an sich finde ich es interessant ein Stück weit, aber ich wüsste nicht, warum ich mir jetzt eine noch teurere, noch größere, noch schwerere Switch-Kopie für PC-Spiele nehmen soll, die auf PC viel besser aufgehoben sind. Überwiegend. Und bis auf die Indie-Spiele vielleicht, aber die gibt es dann ja tendenziell, wenn wir Glück haben, auf der Switch. Und nein, also nein, also als Gerät hat das schon was, aber nein, das, also ich kaufe mir vieles, aber auch nicht alles. Ganz in dem Fall kommt natürlich noch dazu, an das Ding überhaupt ranzukommen in absehbarer Zeit, dürfte ähnlich einfach oder nicht einfach sein wie bei den aktuellen Konsolen. Und nee. Also ich sehe keinen Punkt, außer eben für PC-Spieler, die jetzt so tun wollen, als ob sie eine Switch hätten, ohne eine Switch kaufen zu müssen.
Ja, also ich äußere mich mal dazu, da ich ja praktisch hier der PC-Erfahrenste bin und über 4000 Spiele auf Steam besitze, deswegen ist das natürlich für mich ein Gerät, das könnte in Frage kommen, dass ich mir zulege. Ungefähr das Ganze, also das zum einen das Rankommen an den Ding ist, glaube ich, einfacher, weil im Endeffekt übernimmt Steam bzw. Valve übernimmt den Verkauf selber von dem Teil sowieso nur. Also das heißt, es kann nicht irgendwo bei Amazon oder sonst wo weggeshoppt werden von deinen Augen, indem Leute resetten. Leute brauchen schon längst ihr Konto. Das ist praktisch wie jetzt PlayStation Direct, nur vorab schon gewesen, das Ganze. So, und das haben sie auch relativ extrem kurzfristig gemacht, diesen Verkauf damals, wo man die Konsolen reservieren konnte. Also die Leute, die es reserviert haben, die werden es schon noch kriegen. Aber da klar, aber es dauert natürlich, wie jetzt gefühlt alle Geräte, also praktisch fast jede Konsole, jetzt, die ich im Heft hatte, zuletzt in den letzten Monaten, die waren alle schon erwartet für dieses Jahr, beziehungsweise 2021, und praktisch alle Geräte, jetzt 6, 7 Stück gefühlt sind das, glaube ich, ungefähr, die kommen, sollen alle im ersten Quartal jetzt kommen, demnächst ungefähr. Also sei es der Playdate, Amico, Amiga-Teil und was, ja, praktisch fast alles war wirklich. Und ich bin, das ist auch schon ganz schön der Batzen, der da jetzt kommen soll. Ich bin gespannt, was es wirklich schafft jetzt am Ende und was nochmal verschoben wird. Also ich gehe davon aus, dass so ein paar davon nochmal verschoben werden wahrscheinlich irgendwie. Oder zumindest erst im Frühling, im Sommer irgendwann kommen. Also das ist noch nicht ein Stein gemeißelt, würde ich behaupten. Außer wahrscheinlich das Evercade, das erwarte ich, dass das jetzt demnächst auftaucht.
Dann. Ja, das existiert ja auch. Also ja. Beim Evercade, um das kurz einzuschmeißen, nachdem wir es ja auch im Heft haben werden, gerade so in den letzten Tagen, Stunden der Heftlegung kam raus, im deutschsprachigen Raum, aus logistischen Gründen wird das Gerät wohl erst ab Mitte Januar tatsächlich zu haben sein. Ich kann aber bestätigen, ich hatte das in mehrere Exemplare in der Hand, das existiert. Und in England habe ich heute noch gelesen, tatsächlich jetzt, da wird es wohl auch da jetzt ausgeliefert. Also wer das Experiment wagen will, bei Amazon zu bestellen, was zolltechnisch kein Problem wäre, wenn er eine abkriegt, die müsste dann auch tatsächlich vor Weihnachten noch kommen können. Aber bei uns Mitte Januar wohl, aber es existiert. Das ist das eine Gerät, wo wir wissen, das gibt's, das ist fertig. Es muss bloß noch aus dem Laden den Weg in die Käuferarme schaffen. Die anderen Geschichten müssen ja erstmal fertig produzieren. Ich meine auch bei Steam Deck, um das kurz einzuwerfen, nicht unbedingt, wo man es kaufen kann, sondern wann man es dann halt jetzt kriegt. Ich meine, wenn man nicht die ersten 5 Minuten bestellt hat, dann ist man wahrscheinlich jetzt schon bei Jahrgang 2023, bis überhaupt mal in der Schlange man drankommt. Also das ist halt der Punkt. Natürlich, klar, wo man es bestellen kann, ist kein Problem. Nur das bestellen können und wann man es kriegt. Also ist bei Playdate übrigens ähnlich. Wenn man jetzt bestellen würde, dann glaube ich, kann man sich mal auf 1+ Jahre Minimum Wartezeit einstellen. Aber
also mein Steam Deck habe ich bestellt am selben Tag zumindest noch abends, aber das ist dann wahrscheinlich tatsächlich, wie du schon sagst, auf Ende nächsten Jahres werde ich noch später rausgeschoben. Mal gucken, ob wir überhaupt Gerät kriegen, wenn man zum Besprechen in der M-Games, wird sich dann zeigen. Aber ich glaube tatsächlich einfach, um das eben abzuschließen, dass das Steam Deck eben diese Nische auch belegen kann von den Leuten, die da sich eine HD-Switch gewünscht haben. Klar, es hat nicht, wie Olli sagt, die Nintendo-Exklusivtitel. Aber wenn ich jetzt dran denke, dass so ein Road 96 zum Beispiel, was eine meiner Indie-Perlen dieses Jahr war, dass man das auch mobil, aber mit einer gescheiten Framerate spielen kann, dann wäre das ja schon mal nicht schlecht. Bleibt aber nischig. Trotzdem wünsche ich dem, dass es in dieser Nische schon florieren kann. Aber es wurde ja noch mal jüngst verschoben. Und ich würde sagen, apropos Verschiebung, das ist nämlich das nächste Thema, was ich mir mal notiert habe. Wie auch schon das letzte Jahr, steht dieses Jahr natürlich wieder im Zeichen der Pandemie, im Zeichen von Corona. Oddi hat es in der aktuellen Ausgabe im Editorial nochmal ausgeführt. Eigentlich hätten wir dasselbe Editorial nochmal so drucken können aus dem letzten Jahr. Was haltet ihr von dem ganzen Corona-Verschiebungen? War weniger, war mehr als letztes Jahr? Steffen, vielleicht mal, du hast ja unseren Corona-Verschiebungsartikel geschrieben.
Ja, also ich spontan, also auch aus dem Gefühl einfach raus, glaube ich, nachdem ich auch die Coming-Liste ja führe und da ich ja immer alle Termine ständig mitnotieren muss und aufschreibe und ständig umändern muss. Also das war dieses Jahr schon mehr gewesen. Also es wurde eher schlimmer, als dass es weniger wurde ungefähr. Man könnte meinen, die Firmen hätten sich inzwischen ein bisschen drauf eingestellt und die Entwickler und würden vielleicht ein bisschen anders planen und wären vielleicht jetzt, vielleicht sind sie optimistisch wegen der Homeoffice, denken sich ja ein bisschen Homeoffice-Erfahrung, jetzt geht das alles schon genauso schnell wie früher, aber es geht das offensichtlich nicht. Also das einfach alles gefühlt ist verschoben, auch die Spiele aus dem letzten Jahr, die Top-Titel, die man ja erwartet hätte, die sind auch gefühlt extrem viele verschoben worden, zumindest bei manchen wenigstens nicht so lange. Manche haben nur ein bisschen länger gebraucht und sind dann trotzdem wenigstens noch letztes Jahr erschienen, aber wir haben einige Spiele, die wahrscheinlich hätten fürs Weihnachtsgeschäft kommen müssen, die kommen jetzt im Februar raus, sind einige Top-Titel, da kann man sich drauf freuen. Ist dann wieder aber fast schon zu viel des Guten, dass die wieder alles zusammenkommen müssen. Mal gucken, ich resigniere da fast ein bisschen. Also für mich ist es so, wenn das Spiel jetzt nicht gerade einen Monat irgendwie, oder wenn mir nicht erzählt wird, das Ding hat Goldstatus, das kann sich verschieben. Also ich würde bei keinem großen Titel momentan erwarten, dass der pünktlich kommt in irgendeiner Form. Und das ist echt anstrengend auch teilweise, weil du dich auf nichts mehr verlassen kannst. Also ich bin schon sehr extrem, ist das die momentan. Also deswegen, das wird wahrscheinlich auch, ich gehe davon aus, das wird schon noch ein bisschen länger ziehen, das Ganze.
Ein Top-Titel, der kam, wann er sollte, war Forza Horizon 5. Aber den haben sie natürlich auch erst 3 Monate vorher angekündigt. Dann war es eh schon fertig. So fertig, wie es halt sein kann, heutzutage, wenn ein Spiel neu erscheint. Aber ich muss echt sagen, ich verfolge es natürlich auch mit. Natürlich werden prominente Spiele gefühlt ein bisschen öfters verschoben, aber jetzt auch nicht weltbewegend. Es schiebt sich ja dauernd immer irgendwas. Ich meine, Gran Turismo hat sich schon verschoben, da wüsste man noch gar nicht, dass es Corona überhaupt gibt und so weiter und so fort. Also da gibt es genug und ich sag mal, wenn man sich nicht zu sehr auf einengt, was man eigentlich gerne spielen möchte und auch mal, ich sage einfach mal ganz doof, auch mal Indies anschaut mit mehr wie nur einem halben Auge, dann kriegt man eh mehr als genug, dass man nicht sagen kann, oh Gott, was soll ich jetzt spielen, weil jetzt hat sich mein eines Spiel dieses Jahr verschoben, dann hast du natürlich Pech gehabt, aber also es ist nicht so, dass man jetzt an Nachschub mangelt, außer man klammert sich an ganz spezifische Sachen und es verschiebt sich alles ein bisschen mehr. Also es fällt natürlich mehr auf in der Hardware-Ecke, eben wenn man nicht an die Konsole kommt nach über einem Jahr, die man eigentlich ganz gerne mal kaufen würde. Da ist es für mein Empfinden auffälliger, außer man ist natürlich einer der Glücklichen, die es am Anfang erfolgreich geschafft haben.
Das ist wahrscheinlich sowieso das größere Problem für viele Leute, dass sie gerne eben eine neue Konsole gerne sich zulegen würden, aber keine Möglichkeit haben, die 10-sekündigen Mini-Kontingente, die dann mal bei Mediamarkt, Amazon und Co. auftauchen, dass man da überhaupt keine Chance hat, da irgendwas abzugreifen, ob es jetzt eine Xbox ist oder eine Playstation, ist eigentlich schon fast egal. Das ist, glaube ich, schon so ein Punkt, der viele frustet. Andererseits muss man natürlich auch so ehrlich sein, so wirkliche exklusive Hammer gibt es noch nicht für die Konsolen. Oder habe ich da was verpasst? Außer Returnal jetzt vielleicht für die PlayStation 5, was dieses Jahr kam.
Natürlich sind wir sowieso im ersten Jahr von der neuen Konsolengeneration, wo sowieso häufig noch nicht so vieles rauskommt. Und meistens ist das beste Jahr von der Konsolengeneration ja häufig das letzte. Ich frage mich nur, ob es nicht eventuell dazu führt, dass diese Dürreperiode mit wenig Titeln sich durch Corona nicht noch ein bisschen länger zieht und ob wir nicht eventuell auch das nächste Jahr, ob nicht auch das nächste Konsolenjahr sich anfühlen wird, als wäre es das erste. So, das geht so ein bisschen fließend rein. Das nächste Thema, was ich auch notiert habe, ein Jahr Next Gen, es fühlt sich noch nicht so sehr nach Next Gen an, was das angeht. Wenn ich drüber nachdenke, wo ich jetzt hier zum Beispiel gerade merke ich es an unserem kleinen Faktencheck-Emblem in einigen der Tests, den DualSense-Faktor bei der PS5 jetzt. Noch habe ich nicht so viele Spiele entdeckt, die irgendwie dieses Next-Gen-Feature in der Form bedienen. Noch gibt es diesen technischen Wow-Faktor als solches nicht. Und das könnte sich durch Corona, man weiß auch nie, wie viel Ausrede es ist, aber durch Corona verlängern.
Also was sich auf jeden Fall verlängert, ist die Zeit, bis du tatsächlich diese Next-Gen-Knaller. Ich nenne es mal Next-Gen, ist ja eigentlich schon die jetzige Generation, aber da es ja keiner kaufen kann, ist es für mich Next-Gen.
Für viele.
Ja, genau, für viele. Die exklusiven Sachen, die dann eben auch so spezielle Funktionen wie den DualSense wirklich super nutzen oder toll ausreizen, das braucht einfach noch seine Zeit und da wird es wahrscheinlich auch nächstes Jahr nicht wirklich groß was geben, weil die ganzen Sachen zum Beispiel bei Sony, die kommen ja auch noch für die PS4. Also ob es jetzt ein Horizon ist, ein Gran Turismo, ein God of War, es sind ja Cross-Gen-Entwicklungen. Aber wenn man sich dann eben mal da können wir später nochmal drüber reden, aber wenn man sich dann eben mal so ein PS5-exklusives Spiel anschaut wie Returnal, wie das dann die einzelnen Funktionen eben nutzt, also ob es jetzt die superschnelle Festplatte ist oder eben den DualSense oder 3D-Audio. Also da kann man schon sich drauf freuen, finde ich. Also das war für mich ein Erlebnis, was ich so schnell nicht vergessen werde, was ich natürlich auch gerne öfter hätte, aber ich kann es natürlich auch nachvollziehen, dass es halt, was weiß ich, bei Multiplattform-Entwicklungen, was dann mal so demnächst kommen wird, was in Elden Ring oder sowas, dass das eben ja nicht so perfekt auf jetzt eine PS5 oder eine Series X oder sowas angepasst sein wird, weil es einfach Cross-Gen ist und alles berücksichtigen muss. Der erste Teil der Frage war ja so ein bisschen, ob nächstes Jahr so eine Dürrestrecke kommt. Für mich ist die Dürrestrecke nicht abzusehen, weil wenn tatsächlich alles, was für nächstes Jahr angekündigt ist, oder auch im ersten Halbjahr nur, wenn das alles kommt, also Holdrio, also da hast du zu spielen ohne Ende und natürlich Cross-Gen, nicht irgendwie PS5 und Series X exklusiv, aber über alle Konsolen hinweg, was da an Spielen kommt, da können wir später nochmal kurz drüber reden. Also das ist schon erstaunlich.
Ich denke halt immer noch zurück an dieses, dieses Wow-Gefühl, was du hast mit Returnal und dem neuralen Audio. Das habe ich aus dem Beipackspiel von der PlayStation 5 mit Astro's Playroom. Und als ich das durch hatte, dachte ich mir, ey, warum kann nicht ab jetzt jedes Spiel so sein? Warum kann ich nicht überall den Boden auf die Art und Weise fühlen und sonstige Geschichten? Das war echt so ein Wow-Faktor, der natürlich jetzt, ich hoffe, in ein paar Jahren mal ein paar mehr Spiele nutzen und nicht nur exklusiv Sachen, die Sony auch anbietet. Aber schauen wir mal.
Also ich bin, gerade was DualSense angeht, ich weiß, dass Steffen das kritischer noch sieht, das wir dann sicher auch noch anbringen können, aber besser wie Astrobot wird es nicht werden, weil das ist einfach darauf ausgelegt und bei vielen anderen Spielen, es ist halt, dann tritt der Gewöhnungseffekt auch noch ein und wenn du das fünfte Autorennen gespielt hast, wo dein Gaspedal halt ein bisschen Widerstand hat und deine Bremse, dann ist es halt so. Dann fällt es dir nur auf, wenn es gar nicht mehr da ist. Wenn der Rumble mal ausfällt, dann denkst du, ups, jetzt ist irgendwas anders. Ich glaube, also ich war am Anfang auch so, hui, ist das cool, aber es hat sich sehr schnell gelegt und jetzt wird es halt mitgenommen. Außer wenn es halt wirklich auffällig ist. Und bei 3D-Audio denke ich mir immer, ich habe schon eine Surround-Anlage. Na gut, ich habe eh schon 3D-Audio. Ne, gut, ich habe nicht oben unten in der Theorie, aber trotzdem. Und ich will aber auch nicht deswegen jetzt einen Kopfhörer aufsetzen müssen. Ich weiß auch nicht, was man erwarten sollte als, oh, das ist jetzt Next Gen. Ich meine, es ist halt, alles sieht schöner, schneller, besser aus in der Theorie. In der Praxis wird es natürlich wieder so enden, dass die Leute so viele Effekte und irgendeinen Scheiß in ihre Spiele stecken, dass es dann doch wieder ruckelt. Da kann man ja auch gerade ein schönes, prominentes Beispiel bewundern, dass das diese Zukunft uns ganz wunderbar prognostiziert. Ich hätte mir, mein Next-Gen-Erlebnis wäre, wenn ich jetzt halt wirklich mich drauf verlassen könnte, die Spiele laufen halt einfach flüssig, stabil mit ihren angepeilten, hoffentlich 60, 120 ist mir wurscht. Die sind nett, aber sie sind nicht Game-Breaker oder Game-Changer, besser gesagt. 60 wären's, aber wenn ich halt schon wieder irgendwelche Spiele in der, oh ja, meistens oder ja, geht schon mal und dann wackelt wieder alles und nein, VRR ist auch nett, als Pflaster, aber eigentlich sollten die Dinger vernünftig laufen. Lustig ist ja eigentlich, dass sich jetzt momentan Microsoft ist ja quasi durch. Jetzt mit Forza und Halo haben wir wohl die letzten Microsoft-Spiele hinter uns, die noch für die alten kommen. Wer weiß, wann überhaupt das nächste Microsoft-Spiel kommt, das ist ja eh so eine Sache. Und bei Sony, die haben eigentlich alles umgepolt, was jetzt noch nicht schnell genug weglaufen konnte. Wer weiß, ob man, wenn das Ganze nicht ein halbes Jahr früher passiert worden wäre, ob dann nicht ein Ratchet & Clank magisch doch auch auf einer PS4 laufen würde oder ein Returnal oder ein Deathloop. Wer weiß es schon. Nein, für mich, ich sehe ihn jetzt irgendwie nicht den großen. Ich habe aber auch nichts erwartet. Es ist halt alles ein bisschen schöner und besser. Im Idealfall, wenn die Leute es eben nicht überreizen. Aber was sollen die Dinger denn sonst liefern? Ich weiß es nicht.
Also was bei mir definitiv, also ich spiele, wenn es geht, PlayStation-Spiele alle auf einer PS5, weil einfach so diese Quality-of-Life-Geschichten, das Ding fährt super schnell hoch oder man kann es einfach schnell starten, durch die Festplatte im Idealfall laden die Sachen auch schneller. Gerade die PS5-Sachen, die sind ja fast in 2 Sekunden oder sowas, fängst du in Returnal neu an. Also so Geschichten, die finde ich schon super und wenn man dann eine PS4 mal wieder anmacht, dann immer, oh, bis die jetzt erstmal hochgefahren ist und Spiel laden und dann bin ich tot und dann muss das wieder so und so lang laden. Also daran gewöhnt man sich extrem schnell, finde ich. Und das ist auch so ein Punkt, da kann man dann, glaube ich, auch so schnell nicht mehr zurück. Und das ist was, was auf jeden Fall hängen bleibt von den neuen Konsolen. Also auch bei einer Series X oder sowas, bei Halo, was ich jetzt gespielt habe, das ist einfach schön. So soll es sein.
Ja, also für mich ist auch der größte Vorteil, ist eigentlich wirklich so diese Gewöhnung an eigentlich zum einen viele Spiele, die jetzt mehrere Grafikmodi bieten, die dann wirklich aber auch wirklich viele Sachen, die einfach jetzt extrem flüssig laufen. Also die auch wirklich mal, ich meine, selbst diese stabilen 60 FPS bei vielen Spielen, die gab es gefühlt früher so viel seltener einfach, dass sowas mal angepasst, sowas möglich
noch
war.
Gibt die, es
gab es schon noch vorher. Und jetzt gab es das halt, gibt es das viel größer, dieser ganze Kram. Ich meine, gibt es oft noch verschiedene Grafikmodi für 120 Frames und weniger Auflösung oder 60 Frames und dann dafür ein bisschen besser und Mischmasch und dann einfach nur schön, aber 30 Frames. Aber wenn man sich diese 30 Frames nimmt, mit dieser ganz schönen 4K-Optik dann oft, das ist schon, immer wenn ich es im direkten Vergleich testen muss, den ganzen Kram, ich denke mir, boah, nee, eigentlich so der Mix aus diesen 60 FPS und dann der guten Auflösung, die es mir ungefähr dann bietet, meistens dynamisch dann oft auch, das ist schon ein gutes Gefühl. Also für ein Konsolengaming ist das schon für mich ein Gefühl, ein großer Fortschritt. Wenn man sich mal dran gewöhnt hat, ist das schon super, einfach das Ganze. Ansonsten dieser Faktor mit dem DualSense, ja, da hat Ulrich schon recht. Also ich sehe es ein bisschen kritischer fast schon noch. Also am Anfang habe ich mich super drauf gefreut, eben auch wie Lennart Astros Playroom ja erwähnt hat, als positives Beispiel. Ja, das ist super cool, diese ganzen Vibrationen, diese Effekte. Also wenn man speziell drauf achtet, dann ist es echt, da gibt es viele Kleinigkeiten, die man gar nicht sonst vielleicht so wahrnimmt, die man vielleicht eher so mitnimmt, die schon cool sind, aber die jetzt auch gar nicht so hervorstechen bei den ganzen, aber ich habe extrem oft, nervt mich das schon teilweise ungefähr, also ich bei den DualSense, gerade die adaptiven Trigger irgendwie, die dann oft unnötig einhaken, die auch eher blockieren, die mein Spielgefühl irgendwie stören. Man muss auch sagen, aber es hat sich gebessert, also ein Faktor, weil vorher war das, diese adaptiven Trigger wurden vorher extrem, ganz am Anfang wurden die extrem eingesetzt, also die waren wirklich so penetrant schon gewesen und haben wirklich so, du hast das Gefühl, du musst dagegen ankämpfen, gegen diese Trigger, damit du deinen Knopf, das hat irgendwann schon, war schon anstrengend für deinen Finger, du hast einen Muskel trainiert praktisch, deinen Finger damit. Und inzwischen haben die Entwickler aber schon gemerkt, dass das ein bisschen feiner justieren müssen und ein bisschen sensibler werden die Spiele und das ist dann schon ganz cool, aber das ist halt wirklich so, man nimmt es irgendwie mit, aber so richtig begeistern tut es mich jetzt nicht mehr und manchmal, wie gesagt, also manchmal nervt es mich auch immer noch und ich denke mir, ach, das ist irgendwie mir fast schon zu anstrengend jetzt und das nervt irgendwie.
Ja, und von der Hardware der neuen oder nicht mehr ganz so neuen Konsolen jetzt rüber zur Software dieses Jahres. Wir haben uns alle natürlich unsere Top 3 der Spiele des Jahres zusammengestellt und da würde ich einfach jetzt mal anfangen mit dem Olli. Olli, was war dein drittbestes Spiel dieses Jahres?
Ach, drittbestes Spiel, so rum willst du das handhaben.
Ja klar, wir müssen doch die Spannung erhalten.
Ja, so ein bisschen, ja genau. Also vielleicht vorab, für mich ist es, glaube ich, das erste Jahr überhaupt, wo meine Top 3 Spiele tatsächlich auf alle Konsolen verteilt sind. Also ich habe für Xbox, für Switch und für die PlayStation jeweils ein Spiel. Und mein drittliebstes Spiel, obwohl wir es jetzt im Heft nicht so super bewertet haben, aber trotzdem ist für mich Halo Infinite. Deswegen, weil sich dieses Spiel einfach so unfassbar gut anfühlt bei den Schießereien. Also es muss man einfach sagen, das war damals schon, als die erste Xbox rauskam mit dem ersten Halo, dieses Spielgefühl, was Halo damals eingeführt hat, das ist einfach immer noch für mich persönlich unerreicht. Und das läuft alles so buttermäßig und alles mit so einem guten Feedback. Und du hast Gefühl für Masse, wenn man mit dem Master Chief rumläuft und so weiter und so fort. Und der neue Enterhaken, den sie eingebaut haben, der ist einfach nur ein Traum. Also der erweitert die Spielmechanik. Ach, so herrlich. Das Spiel könnt ihr ja dann auch nachlesen in unserem Test von Matthias und von mir. Hat auf jeden Fall seine Probleme, gerade was die Open World anbelangt. Die ist halt sehr fade und so weiter und so fort. Aber das Kernelement von Halo war, glaube ich, noch nie so gut. Einfach dieses saucoole Gunplay, was man und dieses Gefühl, was man drumherum hat. Das Gefühl von Wucht und vor allem, ich habe es. Weil es bei mir nicht so einfach ist. Ich habe es auch meistens abends gespielt und da kann ich jetzt nicht Surround-Anlage oder sowas aufdrehen. Aber ich habe es dann mit Kopfhörern gespielt, mit guten und mit Dolby Atmos für Kopfhörer. Und Halleluja, also was da abgeht, was da für ein Druck auf den Ohren landet, wie unfassbar wuchtig und knallig sich da Schrotflinten und Alien-Knarren und so weiter anhören. Das sollte wirklich jeder mal, der eine Xbox hat, sollte das mal ausprobieren. Es ist wirklich sensationell gut. Kommt für mich an die Audioreferenz von der PlayStation 5, nämlich Returnal, ran. Also einfach ein ganz, ganz tolles Gefühl, was sich da in den Schießereien entfaltet. Und ja, deswegen auf meinem Platz 3, obwohl die Wertung, die Gesamtwertung des Spiels jetzt nicht so berauschend ist. Genau, auf Platz 2 landet.
Achso, warte, ich dachte, wir machen jetzt Schritt für Schritt.
Achso, du bist rundum. Ja, okay, das genau. Ist natürlich nur ein besserer Spannungsbogen. Dann gebe ich weiter an Ulrich.
Ich bin eigentlich gegen erst alle 3 und 2 und 1, weil ich boykottiere diese strikte Rangliste, weil ich einfach keine. Habe ich für mich nicht, so ist es egal. Aber dann
können wir für Ulrich einführen, dass seine Sache in keiner besonderen Reihenfolge
dann
ist.
Dann würfel ich mal gut ein. Das Spiel kann ich mir gerade noch rausschnitzen, aber sonst ist halt so ein Pool. Ich bin mir sicher, ich habe auch schon wieder was vergessen, was länger wie 6 Monate her ist. Aber dann würfel ich halt mal, sage jetzt mal einfach so, einfach, damit es halt irgendwo formell reinpasst. Platz 3 sage ich jetzt halt einfach mal Miitopia, einfach weil ich das auf dem 3DS sehr geliebt habe und es war ein tolles Spiel. Und auf der Switch kommt es endlich so zur Geltung, wie es soll. Es gibt zwar minimale, wie soll ich sagen, Nachteile, die das Bild-Setup durch das eine große Bild nicht ganz kompensieren können, was den Touchscreen ausgemacht hat, also bedienführungstechnisch, aber das macht's nicht. Das ist egal, dafür kommt dieses super charmante Mi-Optik fantastisch rüber und das ist einfach ein tolles und super nettes, sympathisches Spiel, wo ich absolut finde, das hat wahrscheinlich wieder niemand beachtet oder viel zu wenig Leute. Es war ganz großartig und lang auch noch und war toll.
Ich habe ehrlich gesagt immer noch nicht verstanden, was das für eine Sorte Spiel ist, genau.
Es ist ein Rollenspiel.
Mit Mies.
Mit Mies. Mit Rundenkämpfen. Ja, und man rennt durch die Gegend und erfüllt Aufträge und hat Zufallsbegegnungen oder auch nicht mit Monstern und die verkloppt man dann mit seiner Party und es gibt Jobklassen. Es ist eigentlich ein ziemlich klassisches Rollenspiel und auch durchaus mit komplexen Zusammenhängen und Elementen, wie man seine Gruppe aufzieht und dann auch ausrüstet und so weiter und so fort. Aber halt in einem ultra charmanten Korsett, wo man sich auch reinfuchsen kann, mag, wenn man kein Hardcore-Japan-Rollenspiel-Freak ist.
Und das ist so geckig, so hier Paper Mario-mäßig quasi, vom Dialog.
Juckt mich Paper Mario? Ach, es hat einfach Charme. Es ist, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Und vor allem, es ist halt nicht, oh, ich bin ein lustiger Mario und oh, ich bin ein Primärfarben-Albtraum für Leute, die außer Rot, Gelb und Grün und Blau nichts kennen. Es ist einfach, es hat halt Mii-Charme. Anders kann ich es nicht sagen.
Was kannst du denn zu deinem Platz 3 sagen, Steffen?
Ja, erstmal will ich sagen, ungefähr, ich finde die Mies hässlich, das sei mal grundsätzlich gesagt. Zu meinen Top 3 muss ich mal kurz sagen, ungefähr, also ich habe eine ganz klare Top 1 und danach wird es schon ein bisschen schwieriger, weil viele Sachen so auf so gleichen Ebenen irgendwie für mich persönlich irgendwie sind. Aber was ist, und dann eigentlich auch ein Bloodborne wäre auch in meinen Top 3 dieses Jahr dabei, weil ich es eigentlich nachgeholt habe und das eigentlich auch ganz oben ist auf meiner Liste, was ich dieses Jahr extrem cool fand, aber da es ja schon länger her ist. Judgment gehe ich mal auf Platz 3. Es für mich profitiert extrem davon, dass es ein anderes, ähnliches Spiel gab, von dem ich mir mehr erhofft hatte, was aber kacke war. Nämlich The Forgotten City ist mein Platz 3 ungefähr. Und es gab ja auch dieses Jahr 12 Minutes, das hatte deutlich mehr PR und deutlich mehr Aufmerksamkeit gehabt, wo es so eine Zeitschleifen-Thematik geht, wo du im Endeffekt dieselben 12 Minuten ständig wiedererleben musst und dann irgendwie so Point-and-Click-Adventure rätselst. Ungefähr, das war furchtbar gewesen. Also, das hat auch extrem wenig Spaß gemacht, das Ganze, und war storymäßig auch totaler Käse. Aber The Forgotten City ist gerade auch. Hat eigentlich ein ähnliches Spielprinzip, ist aber viel freier. Zum einen hast du nicht diese 10-Minuten-Zeitgrenze, du hast eine kleine Hub-Welt, in der du dich bewegst, oder so eine kleine römische alte Stadt. Was auch gerade für mich so als ehemaligen Geschichtsstudenten extrem interessant ist, dass auch immer wieder so historische Fakten sind nett mit eingestreut. Und das ist einfach toll, diese Welt zu entdecken, sich mit den Leuten zu unterhalten und dann diese Rätsel auch einfach zu entdecken und selber auch herauszufinden, wie diese Zeitschleife bricht. Ungefähr, und wenn du irgendwie gegen die Regel der Stadt verstößt, zum Beispiel jemanden umbringst, es gibt so bestimmte Normen gesellschaftliche, die da erfüllt werden müssen, ungefähr. Und wenn du in der Regel brichst davon, dann geht alles zu Bruch und dann musst du flüchten und dann geht der Loop von vorne los. Ungefähr. Und du musst aber so ein paar Sachen kannst du mitnehmen, wie wenn du mal einen Bogen kriegst oder sowas, den behältst du dann zum Beispiel. Und es hat extrem viel Spaß gemacht und das war super. Das hat mich super überrascht, dieses Spiel. Das hat man auch null erwartet. Das hat auch keiner auch richtig auf dem Schirm gehabt, bis es dann draußen war. Deswegen, das hat mich sehr beeindruckt dieses Jahr. Und ich habe direkt gedacht, ich würde mir mehr Spiele dieser Art wünschen, die mir diese spielerische Freiheit geben, mich einfach wieder auch so erkunden lassen. Und das war super cool gewesen. Also, wie gesagt, das war das viel bessere 12 Minutes im Endeffekt. Deswegen ist das mein Platz 3.
Das Forgotten City steht bei mir auch ziemlich weit oben auf der Liste. Das zuletzt ist basiert, glaube ich, irgendwie auf einer Mod, die es mal für Skyrim gab. Ja, und dann haben sie daraus ein richtiges Spiel gemacht. Und ist halt vor allem für sein Writing gelobt worden, hat, glaube ich, irgendwie zuletzt auch nochmal einen Award gewonnen von der Screen Writers Guild oder sonst was. Das will ich allein für den Autorenpart mal spielen. Mein Platz 3 vereint so ein bisschen, was Ulrich hatte mit Miitopia und die Wucht, die Olli beschrieben hat bei Halo. Denn ich habe das JRPG Scarlet Nexus mir als meinen dritten Platz gewählt. Das hat mich ja storymäßig eigentlich, wo ich gerade von Forgotten City hatte, gar nicht mal so sehr überzeugt. Es ist nämlich eigentlich hauptsächlich das klassische, alle Japano-Klischees werden abgegolten. Ihr spielt einen jungen japanischen Typen, der berufen wird, in einer cyberpunk-mäßigen Dystopie-Welt sich dem Abwehr-Squad anzuschließen von psychokinetisch begabten Jugendlichen, die gegen große Monster antreten, die aus dem Weltraum kommen und die Menschheit bedrohen. Und das können natürlich nur magisch begabte Jugendliche sich der ganzen da Kraft der anderen, der bösen Monster erwehren. Und es hat schlussendlich storymäßig den dümmsten Twist überhaupt, der so die ganze Handlung, die vorher war, ich spoilere an dieser Stelle trotzdem noch nicht, weil es halt nur ein Jahr raus ist, aber eigentlich schmeißt das so gegen Schluss die ganze Handlung, die es bisher gab, um und ich fand das furchtbar dämlich. Aber das Gameplay hat es komplett wieder rausgezogen aus dem, was mir da an Handlung serviert worden ist, weil man tatsächlich, am ehesten würde ich es vergleichen vielleicht mit einem Devil May Cry, obwohl das Kampfsystem nicht exakt dasselbe ist. Man schnetzelt sich wie ein junger Gott durch diese ganzen Monsterherden als solches, kann Kombo an Kombo an Kombo reihen und auch immer wieder die verschiedenen Fähigkeiten seiner Mitstreiter da sich ausleihen und dann drückt man kurz Dreieck, um den Dreifachangriff, den man jetzt hatte, noch mit Feuer aufzuladen von seiner Feuerfrau, die da diese Fähigkeiten hat und noch mit der Blitzenergie und dann noch das Quicktime-Event, um zusätzlich noch den Kronenleuchter von der Decke zu reißen und den auf Monster zu schleudern und kommt in diesen Fluss rein, der einfach total befriedigend ist. Und das ist tatsächlich ein Spiel, da war ich echt überlegt, weil es zwei Pfade hat, ob ich direkt nochmal mit der alternativen Hauptfigur im zweiten Durchlauf starte, alleine für dieses wunderbare Schnetzel-Gameplay in Scarlet Nexus. Aber die Story, die kann man in der Pfeife rauchen.
Dann bin ich ja schon bei Platz 2 und da ist bei mir ein Switch-Spiel und das heißt Metroid Dread und das war wirklich ein sehr, sehr cooler 2D-Ritt. Also heutzutage gibt es ja nur noch außerhalb des Indie-Bereichs gibt es wenig 2D-Spiele und sowas in der Form mal wieder super cool durchdesignt, bis ins letzte kleine Detail mit richtig schönen Bosskämpfen und einer Level-Architektur, die wunderbar ineinander greift, zu sehen, das war schon toll. Was mir nicht so gefallen hat, da habe ich mich dann auch mit dem Haupttester, mit dem Thomas Nickel, so ein bisschen ausgetauscht. Und das war meine große Kritik. Mir haben diese Sequenzen mit den Emmy-Robotern, die halt da durchlaufen, die so einzelne Räume besetzen. Und man muss da erstmal irgendwie versuchen, durchzukommen, weil gegen die kann man erstmal nichts ausrichten. Man muss sie einfach umgehen und einen Weg um sie herum finden. Und für mich persönlich war das sehr viel Trial and Error, weil sich diese Roboter auch total erratisch bewegen. Also es gibt kein Muster, an dem man sich irgendwo orientieren kann. Den besten Tipp, den ich geben kann, falls da irgendwo jemand hängt, ignoriert es einfach, versucht einfach nur möglichst schnell durchzulaufen, lauft in den Raum rein, auch wenn er stirbt, versucht euch irgendwie das Labyrinth einzuprägen, wo ihr hin müsst, geht drauf, beim nächsten Mal kommt ihr, was weiß ich, 20 Meter weiter und so weiter und so fort, weil so richtig versuchen, auf diese Viecher zu reagieren, hat zumindest bei mir nicht funktioniert und hat einfach nur zu Frust geführt. Das ist so ein bisschen ein Downer gewesen für mich bei dem Spiel. Wenn das ein bisschen mehr vorhersehbar gewesen wäre oder ein bisschen besser erkennbar, dann wäre das für mich wahrscheinlich auch, so wie für Thomas Nickel, auf einer Stufe fast gewesen mit dem letzten Mario oder mit Breath of the Wild. Also weil das einfach insgesamt so ausgefeilt ist und so durchgestylt und bis ins letzte Detail optimiert. Also war erstaunlich. Es ist auch, es ist kein Kindergeburtstag, es ist ein wirklich schweres Spiel. Man muss gerade in den Bosskämpfen die ganzen Angriffssequenzen lernen. Man kriegt erstmal auf die Schnauze, denkt, oh Gott, wie soll ich das nur schaffen? Aber wenn man die Gegner einfach beobachtet und lesen lernt, dann kommt man immer ein Stück weiter und schafft dann auch irgendwann die zweite und die dritte Phase von bestimmten Bossen. Und da hilft dann einfach nur durchhalten und nicht aufgeben. Genau, mit diesen Worten geht's weiter an Ulrich.
Ja, gut. Platz 2 habe ich dann halt eins meiner anderen Spiele rausgesucht, was jetzt irgendwie, also ich habe jetzt nicht mich, wie soll ich sagen, abgemüht, alle Big Names unbedingt gespielt haben zu müssen. Deswegen bin ich auch in den letzten Jahren mehr so an die bisschen exotischen Dinge hängen geblieben. Also wie auch immer, Lost Judgment gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist jetzt sicher nicht objektiv oder sachlich betrachtet, gibt es genug, was man kritisieren könnte. Und ich würde auch sagen, dass mir Like a Dragon, also Yakuza Like a Dragon, letztes Jahr besser gefällt persönlich, weil dieses neue Rundenkampfsystem von dem mir inzwischen mehr entgegenkommt, wie das Draufhauen der klassischen Yakuzas oder halt auch Judgment und Lost Judgment, aber es ist halt einfach so verdammt gut gemacht und auf einer neuen Konsole kann man das jetzt halt auch in 60 Frames und sehr schick spielen, nicht so wie vorher, entweder 30 und hübsch oder 60 und halt ein bisschen altbacken. Und es steckt halt so wahnsinnig viel drin. Und in dem Fall die Schulstories, diese Nebenstories, die haben sich entpuppt als ein gut Wechselbad der Gefühle, weil ein paar Schulclubs mich echt wahnsinnig gemacht haben, aber andere waren richtig toll. Und ja, es ist halt einfach das Yakuza für Leute, die die neue Ausrichtung für Yakuza nicht so toll finden, aber es ist einfach toll. Es ist furchtbar banal, aber was soll ich jetzt alles großartige Details aufzählen? Ich glaube, inzwischen weiß man, ob man es mag oder nicht. Es hat, gut, sag mal das noch, es hat eine sehr gute, super gute englische Synchro für Leute, die absolut nicht Japanisch haben wollen und oder können. Es hat auch deutsche Untertitel für Leute, die zumindest lesen können. Ja, es ist einfach toll.
Spielst du die eigentlich auf Englisch oder Japanisch?
Ich habe Yakuza spiele auf Japanisch und Lost Judgment habe ich auf Englisch ausprobiert und bin dann auf Englisch geblieben, weil es so gut war. Aber Yakuza hat man halt vorher 6 oder 7 Teile auf Japanisch gespielt und dann ist es ein bisschen befremdlich, wenn man plötzlich wechselt. Aber die Synchro ist ausgesprochen gut, weil Greg Chan ist einfach ein sehr, sehr guter Sprecher und der Rest vom Cast war auch sehr gut. Und wenn es halt neue Charaktere sind, oder ja gut, das war bei Like a Dragon auch, wenn man so will, aber wenn es halt ein Neuanfang ist, dann ist es auch leichter. Ich bin jetzt kein Fundamentalist, der sagt, also ich muss zugeben, ich spiele lieber auf Englisch, aber Japanisch ist auch interessant, wenn es sich halt ergibt. Aber es muss nicht sein. Also Lost Judgment ist toll. Gut. Nächste bitte.
Was mir gerade auch schon auffällt direkt, also es sind einige Titel zumindest schon direkt dabei, also Halo, hier Lost Judgment, Metroid Dread, das sind schon Titel, die an mir vorbei, leider vom Test vorbeigegangen sind, aber die ich auf jeden Fall auch gerne nachholen will noch nächstes Jahr. Da waren schon ein paar gute Sachen jetzt dabei, alleine bei diesen Titeln. Unter meinen Top 2 waren so 2 Kandidaten, wo ich hin und her geschwankt bin. Auf der einen Seite war da Deathloop gewesen und auf der anderen Seite ist Returnal. Und ich habe mich schlussendlich für Returnal entschieden, weil Deathloop relativ für mich zu viel recycelt, einfach auch vom Arkane-Studio-Zeugs, was er schon vorher, was ich einfach kannte aus Dishonored und so weiter, was sie schon gebracht haben und Prey. Ungefähr. Und Returnal ist einfach ein fantastisches Roguelike, was einfach mal auf eine andere, nicht mal mit Pixel-Optik endlich mal nicht mir das Ganze präsentiert. Aber da will gar nicht so viel zu Returnal sagen, weil ich glaube, ich habe das Gefühl, das kommt eh gleich noch, das Ganze. Von daher wird es noch weiter ausführen. Und hat's auch noch
was. Aber ich möchte kurz was zu Returnal sagen, nämlich, dass ich bin ja kein Freund von Spielen. Ich bin zu alt inzwischen, um mich zum Stressen beim Spielen. Also wenn,
Cheater.
Ja, aber ein Spiel, wo so wirklich einem den Stinkefinger ins Gesicht zeigend sagt, wenn du nicht gut bist und deine Konsole halt im Zweifelsfall und sonst was anders tun möchtest, dann Pech für dich. Das haben sie ja inzwischen. Also, ich möchte jetzt gerne wissen von Leuten, die Return spielen, macht jetzt Return weniger Spaß, weil andere Leute zwischendurch ein anderes Spiel spielen können?
Ich persönlich würde sagen, ist es halb so wild, das Ganze. Das hat mich persönlich auch damals gestört, einfach weil wenn es gut läuft, dann hast du einfach einen Run, der lange dauert mit der Speicherfunktion, die halt nicht vorhanden war. Jetzt kann man es zumindest rausgehen, dass das so gut gelöst. Kann man cheaten, das Ganze auch, aber das sollte man natürlich nicht tun. Da will ich gar nicht so sehr drauf eingehen. Was ich zumindest zu Returnal sagen muss, ist, ich persönlich fand es ja nicht so schwer wie meine Kollegen zumindest, oder wie es auch allgemein so gehalten wurde. Ich finde, wenn man vorsichtig spielt und wenn man ein bisschen, zumindest vielleicht auch wenn man ein bisschen Roguelike-Erfahrung hat wie ich, dann kommt man da auch relativ gut zurecht, finde ich. Also es ist kein Dark Souls für meinen Geschmack unter den Action-Roguelikes oder Roguelikes, wie auch immer. Das ist also von daher, aber Returnal ist ansonsten echt, ist einfach super. Audiovisuell ist es super, es macht super viel Spaß. Die Action läuft jederzeit flüssig die ganze Zeit. Es ist cool, diese Planeten, diese Areale zu erkunden, auf denen man unterwegs ist, da in diesen Dimensionen. Das ist einfach cool. Und die Story, die sich dann entfaltet, mal auch gerade, das will ich auch, hat dieses Jahr extrem gut, sei es Zeit Hades, ungefähr auch Deathloop und Returnal machen dieses Roguelike-Genre einfach bereichern mit solchen Stories, die nicht irgendwie total einfach nur dahergewischt kommen, sondern man hat das Gefühl, da hat sich jemand schon Gedanken gemacht, wie man das gut miteinander verknüpfen kann. Und das macht Returnal auch super. Aber wie gesagt, das wird gleich eh noch weiter ausgeführt, deswegen gehen wir lieber weiter zu Lennart.
Ich glaube, bei meinem Top-2-Platz kannst du auch gleich wieder was dazu sagen, Steffen. Das ist, glaube ich, bei dir auch hoch oben gelandet. Mein zweiter Platz ist It Takes Two. Ich habe mich ja tatsächlich beworben bei der M-Games vor einem Jahr mit dem ersten großen Josef Fares-Titel Brothers, A Tale of Two Sons. Das war mein Einstandstest hier während des Bewerbungsprozesses, weil ich da so voll überzeugt war und diese ganze Idee überhaupt, dass das Twin-Stick, diese Twin-Stick-Mechanik zum absoluten Kern der Geschichte zu machen und eben dann da so viel daraus zu gewinnen, später mit dem finalen Twist und so weiter und so fort. Und tatsächlich haben Fares und sein Team, die Hazelight Studios, wie sie jetzt ja heißen, da sind viele dabei, die damals bei Brothers mitgearbeitet haben, es wieder geschafft. Und ja, ich habe damals Dingens nicht gespielt, A Way Out, aber sie haben sich eben wieder dieselbe Koop-Konzept genommen, diesmal noch mehr durchgezogen. Man kann es nur im Koop spielen und es funktioniert einfach perfekt. Ich glaube, Steffen und ich haben das für den Test in einer Marathon-Session in den, wie lange es geht, 11, 12 Stunden oder so, ich weiß
nicht. Ja, 12 Stunden waren es.
Ja, um den Dreh. Und wir waren am Ende auch durch, aber wir wollten den Controller auch nicht aus der Hand legen. Also ich zumindest nicht, weil das einen so ständig bei der Stange hält, weil man immer wieder was Neues entdeckt mit diesem Ehepaar, das sich da zerstritten hat und von ihrer trauernden Tochter, die diese Trennung nicht so gut ab kann, vor lauter Trauer in Puppen verwandelt wird und jetzt durch ihre Wohnung zurückkehren muss, durch das Einfamilienhaus, das sie da bewohnen, und halbwegs lebendig versucht, zur Tochter zurückzukehren, um sich wieder entzaubern zu lassen. Nur da wird auf einmal dann der Staubsauger, den der Ehemann vergessen hat, rechtzeitig zu reparieren und einfach nur faul abgestellt hat, zum bösen Endboss. Und der ist gar nicht so begeistert da, dass man ihn wie altes Eisen weggeworfen hat und fängt an, die Leute einzusaugen. Und jedes Mal aufs Neue findet das Spiel mit diesem Koop-Konzept eine neue Möglichkeit, ausgeglichene Mechaniken zu finden. Bei dem Staubsauger ist es dann zum Beispiel so, dass ich als May mich von Nagel zu Nagel schwinge, den Steffen dann als Cody an die Wand schießt und mir so die Wege frei macht und sowas finden sie immer wieder aufs Neue. Das ist echt ein Spiel, wie es das nur einmal gibt. Am Ende, die Story hat so ein paar Macken drin, deswegen landet es bei mir vielleicht nicht auf Platz 1, weil die Kinderdarstellerin, die sie für die Tochter gewählt haben, nicht so 1A ist, wenn es überhaupt eine Kinderdarstellerin ist und weil das Ende auch so ein bisschen im Cheese ersäuft, aber echt ein einzigartiges Spiel. Deswegen mein Platz 2. Steffen, war es bei dir auf Platz 1 gelandet? Sonst sag doch jetzt direkt was dazu.
Ja, wenn wir schon das Spiel gerade haben, bevor wir es nochmal, das ist auch nochmal doppelt. Und ja, Return ist natürlich, doppelt sich zwar auch, aber It Takes Two ist bei mir auf Platz 1 gelandet. Ja. Ungefähr, weil es auch einfach für mich so das beste Spiel war dieses Jahr. Das hat zum einen ist die Koop-Mechanik. Ich als alter Koop-Freund sowieso, der fast jedes Spiel versucht, im Koop zu spielen, wenn es geht überhaupt. Ungefähr ist es einfach super umgesetzt. Es ist extrem lange Zeit, funktioniert das auch einfach nur über diese ganzen 12 Stunden hinweg, habe ich mich nie gelangweilt. Es schafft ständig die Mechaniken gut zu nutzen, mir Abwechslung zu bieten. Die Welten sind einfach so verspielt, es streckt mir ständig neue Überraschungen, kleine Sequenzen rein, sei es die Verfolgungsjagd mit den Maulwürfen, sei es dieser kleine Tekken-Fight auf dem fahrenden Auto mit, ich weiß gar nicht mehr, waren das Mäuse, ich weiß gar nicht mehr, was mit dem Haus mit gegen Hasen, gegen irgendein Pelzgetier war das, glaube ich, gegen das man dann fighten musste, sei es diese kleinen Ausflüge, wo man auf einmal mit diesen rumfliegt durch irgendwelche Bällebad-mäßigen Adventure, kleinen Brezelpassagen, das steckt voll einfach mit 1000 Mechaniken, die du einfach aus jedem Spiel kennst, und das auch extrem hoch auf gutem Niveau umgesetzt. Es gab, glaube ich, nur zwei Spielmechaniken, die mich mal gestört haben, zum Beispiel die Bootsfahrt unter anderem, die es dann drin gibt. Aber ansonsten war alles auf extrem hohem Niveau und es ist so verspielt, das ganze Ding. Und über die ganze Spielzeit funktioniert das so perfekt. Also ich hatte echt, glaube ich, vom Koop diese ganzen Sachen wie A Way Out, die sind nett gewesen, aber das ist echt mal einfach ein geiles Koop-Spiel. Das hat es auch so konsequent umgesetzt, ohne zu sagen, ja, okay, wir bauen jetzt halt noch eine KI ein mit einem Spieler, das wäre zwar nett für Solo-Spieler, das zugegeben, damit auch Leute wie Ulrich dann spielen können, die sich dann darüber beklagen, dass sie es nicht spielen können alleine, aber ansonsten, das Ding ist super. Also das ist so ein Spiel, wo ich sagen würde, das sollte jeder gespielt haben. Also sollte sich irgendjemanden schnappen und auf jeden Fall dieses Spiel mal spielen. Dann. Also davon kann man auch nach 30 Jahren, nach Spielerfahrung, nachdem man schon so viele Generationen durch hatte, ist es nochmal was ganz Besonderes gewesen und einfach, es hat nur Spaß gemacht.
Es ist auch so verdammt zugänglich. Ich habe es zuletzt jetzt nochmal einem Kumpel von mir und seiner Freundin vorgesetzt, als ich die in der Heimat besucht habe. Und sie hat mit Videospielen eigentlich gar nichts am Hut und die haben sofort, hat das geklickt und dann lacht man sich mal kurz kaputt, weil man irgendwie die Mechanik nicht ganz versteht und wie dieses nach dem Doppelsprung nochmal hechten geht und so und dann landet man vielleicht ein paar Mal im Dreck. Aber es ist dann halt verzeihend genug, weil man eben nonstop sowieso wieder respawnt und das ist echt, glaube ich, so ein Videospiel. Wir hatten es, glaube ich, in den Kommentaren unter dem Test auf der Webseite auch nochmal diskutiert, womit man Leuten auch dieses ganze Medium-Videospiel näher bringen kann und so ein Schlüssel, so ein Türöffner. Das fand ich auch toll daran.
Gut, dann mache ich mit meinem Platz 1 weiter. Der wurde ja schon gespoilert hier.
War auch absehbar.
Ja, genau, es war absehbar. Bei mir war es, oder ist es Returnal, das PlayStation-Spiel. Und im Prinzip ist ja schon so gut wie alles gesagt worden. Also ursprünglich war es so geplant, dass ich eigentlich gar nicht den Test machen wollte. Es war ja der Leonard dafür vorgesehen und dann bin ich...
Und dann war ich zu weich, sag's doch.
Dann warst du zu weich, ja, nicht zu weich, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich den Test dann übernommen und war zwischendrin auch mal super gefrustet und ich musste ein bisschen dem Steffen widersprechen. Aber es liegt natürlich auch in der Natur des Spiels, da jeder Durchlauf neu ist und man sich eben auf nichts wirklich einstellen kann und sich jedes Mal sowohl die Räume, die man durchlaufen muss, als auch die Gegnerzusammensetzung, als auch die Waffenzusammensetzung, wann, wo, wie, was kommt und so weiter, unterscheidet. Es ist eben darauf ausgelegt, dass man es immer und immer wieder probiert, bis man einfach diesen wunderbaren, perfekten Run oder sowas hat, wo alles zusammenpasst, wo das eigene Können passt, wo die Waffenzusammensetzung passt, wo auch die Räume entsprechend zusammenpassen und so weiter. Und deswegen kann ich auch nur jeden ans Herz legen, nicht den möglichen Cheat, der jetzt funktioniert mit dem letzten Patch oder vorletzten Patch, ich weiß jetzt gar nicht, wann der eingeführt wurde, dieser Speicherpunkt, dass man es eben nicht macht, weil man sich nämlich dann auch in eine Sackgasse speichern kann, weil man bleibt ja auf dem, mit diesem Waffenset, das man hat, bleibt man stehen und vielleicht ist eben genau der Schlüssel zum Erfolg, dass man irgendeine andere Waffe, die man eigentlich gar nicht haben wollte, bekommt, die ausprobiert und die dann plötzlich irgendwie so das Spiel klicken lässt und sagt, okay, jetzt schaffe ich auch diesen Boss oder diesen Raum oder was auch immer, einfach weil man gezwungen wird, eine neue Waffe auszuprobieren. Und das ist so das, was ich eigentlich den Leuten noch mitgeben kann. Spielst das Ding so, wie es ursprünglich vorgesehen war. Gut, mit, dass es nur im Schlafmodus man quasi pausieren kann. Darüber kann man natürlich streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber man muss sich einfach Zeit dafür nehmen für dieses Spiel. Man kann es nicht einfach abends nach einem Feierabend mal so für eine halbe Stunde oder Stunde einlegen und dann groß hoffen, da Fortschritt zu machen oder das. Man muss dranbleiben, man muss die Kontrollen verinnerlicht haben, man muss die Gegner kennen. Und wenn man zwischendurch immer wieder was anders spielt und immer irgendwas anders macht, dann geht es halt zu einem gewissen Punkt verloren. Und so wie ihr jetzt It Takes Two in einem Rutsch durchgespielt habt, würde ich es auch jedem ans Herz legen, das mit Returnal zu versuchen. Also zumindest irgendwie ein Wochenende freihalten, sich einsperren und dann versuchen, das in Ruhe zu spielen. Und dann sollte es normalerweise auch klappen. Genau, und ansonsten tolle Grafik, unfassbar guter Sound, quasi keine Ladezeiten, alles, was so eine PS5 bieten kann, wird in dem Spiel zum Großteil erfüllt und auch gezeigt. Also ein tolles Demonstrationsobjekt auch für eine PlayStation 5.
Also der Witz ist tatsächlich, ich habe gerade kurz gewitzelt von wegen, ich war zu weich. Ich hätte es echt als erstes machen sollen, den Test, und habe es dann wirklich nicht geschafft. Ich glaube, ich habe es so lange gespielt, wie Olli gebraucht hat, um es durchzukriegen. Und habe in der Zeit den ersten Boss geschafft und mich weiter vorgewagt in diesem zweiten Areal. Es ist also echt nicht ohne. Und ich bin aber jetzt auch kein Typ für diese Art von Skillspiele. Die große Überraschung für mich dann ist aber tatsächlich, dass ich trotzdem eigentlich nonstop unterhalten war. Und dass es eben auch in mir dieses Gefühl ausgelöst hat, okay, sich da rein verbeißen und das immer weiter versuchen. Vielleicht motiviert mich ja wirklich tatsächlich nochmal der Speicherpatch, der es zumindest ein einfaches Zeitmanagement erlaubt, dazu ist, nochmal anzufassen. Aber auch so, gerade mit dieser, dem Audio und den Kopfhörern auf, wo man dann genau hören kann, links hinter einem sitzt dieser Nächste von diesen verdammten Hunden und der kichert und keckert wieder so wie der verdammte Predator. Ja, geiles Audio, gleichzeitig genauso furchtbar. Und ich verstehe auf jeden Fall, warum das auf jeden Fall in der Top-Liste dieses Jahres landen muss. Dann sind wir, glaube ich,
bei Ulrich.
Sind wir. Ich muss trotzdem noch sagen, in dem Moment, wo ein Spiel sich anmaßt, mir vorzuschreiben, was ich mit meinen Geräten sonst noch zu tun habe, dann ist der Grenze überschritten, die nicht geht. Ergo, wenn zu sagen, du darfst außer mir kein anderes Spiel haben, diese Attitüde, das geht nicht. Das ist eine Frechheit, um mir das zu verkaufen. Sonst macht mein Spiel keinen Spaß, wenn du zwischendurch was anderes, wenn du aufs Klo gehen musst, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt, oder schlafen musst.
Komm, das macht Animal Crossing doch auch.
Animal Crossing kann ich jederzeit speichern und dann einen Tag liegen lassen und dann kann ich es weitermachen. Und da cheat ich auch nicht, weil ich den Spielstand gar nicht hinkomme. Aber egal, also ja, man kann Zeit reisen, egal. Also der Punkt ist auch, was ist denn, wenn jetzt jemand oder dann sagst du einer Freundin, deinem WG-Kollegen halt, es tut mir jetzt leid, du musst jetzt die nächste Woche halt, was weiß ich, an der Switch spielen, weil ich spiele gerade Returnal und das lässt mich dich jetzt nicht dein anderes Spiel spielen. Also da bin ich, das... Da habe ich kein Verständnis für, und dann mir zu erzählen, das Spiel macht irgendjemand weniger Spaß, was andere Leute ihre PlayStation dann eine App anmachen können von mir aus. Wobei, ja, gut, Sony hat ja eh noch, man merkt doch überhaupt gar nicht, wenn das andere Ding überhaupt zugemacht wird. Oder du hast einen Stromausfall. Ja, Pech für dich. Also, egal, also es sind Sachen, die mich nicht begeistern. Und jetzt geht's ja, und komischerweise haben die Leute scheinbar immer noch Spaß an Returnal, obwohl andere Leute speichern können. Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Wie ist das möglich? Bei einem Solospiel noch dazu, sollt ihr auch noch mal sagen. Wir reden ja nicht von einem Multiplayer-Spiel, wo sich Aimbots oder so breit machen können. Aber egal, das dazu, mein Spielplatz 1, ganz banal. Ein Jahr, in dem ein Forza Horizon erscheint, ist ein gutes Jahr. Und ein Forza Horizon ist immer gut, auch wenn Teil 2 nicht perfekt war. Und auch wenn Teil 5 nicht perfekt ist. Und ja, es gibt Aspekte von 4 und auch 3, die mir ein bisschen besser gefallen. Aber es ist ein Forza Horizon, das super aussieht, sich super spielt und einfach toll ist. Und mehr brauche ich dazu gar nicht sagen.
Oh. Ja, dann bleibt ja nur noch mein Platz 1 übrig. Und der wäre eigentlich auch It Takes Two gewesen, bis dann ja vor ein paar Monaten endlich nach ewig langer Wartezeit der zweite Teil von Psychonauts ankam. Endlich Tim Schafers Psycho Jump'n'Run wird fortgesetzt. Und das hat mich dieses Jahr wirklich weggeblasen auf eine ähnliche Art und Weise, wie It Takes Two das gemacht hat. Aber ja, mit dem Humor und diesem Solo-Faktor auch hat es vielleicht noch ein bisschen besser gefallen als It Takes Two. Es gibt, glaube ich, einfach kein anderes Jump'n'Run, jetzt vielleicht mal von Mario Galaxy abgesehen, und da würde ich vielleicht sogar Psychonauts 2 noch drüber sehen, dass so viel Vielfalt in seine Level packt, dass vom einen zum anderen in komplett andere Sphären schwingt, sich absurde Ideen überlegt, wie ich werde mit jemandem in seinen, man, die Idee des Spiels ist ja immer wieder, dass man sich mit dem Psychonauten Raz in die Köpfe anderer Menschen aufmacht, wo deren innere Ängste und Befindlichkeiten als Levelwelten dargestellt werden, und dann bin ich zum Beispiel bei jemandem drin, der unter seiner Verantwortung leidet, und in dessen Kopf ist eine Kochshow, die moderiert wird von mörderischen Tieren, die seine Vorgesetzten darstellen, und die verlangen von ihm, dass er lebendiges Essen zubereitet, um da Punkte abzuholen. Und ich nehme die Erdbeere hin, die sich freut, dass sie gleich in den Mixer hüpft, um dann zu Erdbeermus verarbeitet zu werden, als ein Teil meiner Gerüchte. Allein so eine absurde Idee findet man, glaube ich, nur in einem Psychonauts. Und gerade ich hatte das Glück, kurz vorher noch den ersten Teil durchzuspielen. Oder ja, ich habe euch ein bisschen angelogen im Test. Ich habe es bisher noch nicht ganz durchgespielt, aber fast. Und konnte so aber dann sehr nahtlos in die Story eingehen. Und alle Figuren sind wieder genau so, wie sie vorher auch waren, mit dieser absurden Geschichte. Und das ist wirklich ein Spiel, das auf der einen Seite ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, was diese ganzen Humor angeht, weil wir diese Art von Gag-Spielen nicht mehr so per se haben. Auf der anderen Seite aber auch sauber abgedatet worden ist, was Technik und solche Dinge angeht. Einfach wirklich ein Ausnahme-Jump'n'Run, was es so, glaube ich, auch nicht alle Jahre gibt. Dann sind wir, glaube ich, jetzt schon am Ende unseres Podcastes mit den letzten Punkten auf der Agenda. Wie ist denn unser Fazit zu 2021 als Spielejahr? War das ein gutes Spielejahr?
Für mich persönlich eher nicht. Also ich habe jetzt, habt ihr meine Top 3 gehört. Mit Metroid Returnal sind zwei klasse Spiele dabei. Halo ist so, naja, hätte besser sein können, aber war trotzdem insgesamt ein cooles Erlebnis. Aber Für mich war es dieses Jahr eher so, ja, so mittelmäßig. Aber ich habe ja für die letzte Ausgabe das Ganze nochmal Revue passieren lassen, aus einer objektiveren Perspektive. Auch im Editorial habe ich es geschrieben. Es war ein sehr, sehr vielfältiges Jahr. Also auch von der Genrebesetzung und so weiter, was da alles kam und auch von kreativen Sachen, die aufgetaucht sind. So schlecht war das ja nicht. Also objektiv gesehen. Für mich persönlich war es ein eher maues Jahr.
Ja. Hi. Was soll ich sagen? Für mich war es ein Jahr wie viele Jahre. Also wie gerade gesagt, ein Jahr, in dem ein Forza Horizon erscheint, kann ja nicht schlecht sein, spielerisch. Es ist einfach so. Ich habe es irgendwann vorher mal gesagt, wenn man sich nicht irgendwie künstlich oder aus falsch verstandener elitärer oder nostalgisch oder sonst was Selbstbeschränkung zu sehr abnabelt von, sei es jetzt Indie oder irgendwas, es gab so viel zu spielen. Also es war jetzt nicht, dass ich jemals den Eindruck hatte, oh Gott, was mache ich jetzt? Ich habe kein cooles Spiel zu spielen. Im Zweifelsfall spielt mal eins der 500 Spiele von Pile of Shame, die eh nur rumliegen. Mei, ja, also was halt auffällt, vielleicht natürlich, die First-Party-Geschichten sind eher weniger als mehr geworden, wobei man ja bei Sony, man hatte immer den Eindruck, es kam nichts, aber es kamen ja auch ein paar Sachen. Wenn man jetzt Deathloop mal mitzählt, sowieso Ratchet & Clank haben wir jetzt nie erwähnt, weil es halt einfach ein gutes Ratchet & Clank war, aber halt auch leider nicht mehr. Und gut, so Microsoft, könnte jetzt fast sagen, die haben dieses Jahr mehr Spiele rausgebracht wie letztes, weil sie hatten ja mindestens zwei. Ja gut, Psychonauts, wenn man mitzählt, sind sogar drei. Egal, also ja, die First Party sahen vielleicht nicht, aber es gab genug und deswegen war das Jahr für mich, ja, hat gepasst. Mei, sicher könnte es besser sein, aber es hätte auch schlechter sein können. Wir können es jetzt eh nicht ändern. Also ich habe genug zu spielen gehabt, deswegen war es schon okay.
Ja, da will ich Ulrich schon zustimmen. Also zum Spielen gab es echt genug. Also es fehlte so dieser eine, so irgendwie dieser Hype-Titel sowas noch, was irgendwie was es gab, was irgendwie das ganze Jahr so ein bisschen überschattet vielleicht, wo man denkt, direkt zurückdenkt, das war doch das Jahr gewesen, an dem das rauskam. Das fehlt so ein bisschen dieses Jahr. Aber ansonsten, es gab extrem viele gute Titel, die irgendwie, also mit sowas wie Metroid halt, Deathloop, Returnal, selbst für diese Simulator-Leute mit so einem Microsoft Flight Simulator, so Zeug. Also es gab extrem viel Auswahl an Sachen, die man irgendwie, ich habe auch extrem viele Spiele, die ich installiert habe, die ich eigentlich noch spielen will ungefähr und auch viele Sachen, die ich jetzt noch nachholen will über die Weihnachtsferien. Also so ist es nicht gewesen. Es war echt nicht super schlecht, aber es war jetzt auch nicht so herausragend. Also es bleibt einem nicht so viel in Erinnerung, so nachhaltig irgendwie hat man das Gefühl, so über die nächsten Jahre, wo man denkt, ja, das Jahr 2021, das war das richtig Gute. Für mich bleibt es eher so, Jahr 2021, ja, das war auch das, wo hätte extrem viel Gutes kommen sollen, was aber jetzt 2022 kommt. So deswegen, also ich bin, zumindest was das angeht, bin ich sehr optimistisch, was das nächste Jahr anläuft. Für dieses Jahr denke ich mal, war ein gutes Spielejahr, aber hatten jetzt halt irgendwie auch nichts groß gerissen für die Nachwelt, würde ich sagen, für die nächsten Jahre.
Ich glaube, da machen es auch immer viele Leute daran fest, ob es diesen einen großen Hype-Titel gab, das Last of Us 2, das, was Cyberpunk 2077 hätte werden sollen und dann doch nicht wurde. Jetzt haben wir ja zum Beispiel selbst in diesem Remaster-Geschichte noch so Geschichten wie die GTA The Trilogy Neuauflagen, die dann auch eher schlecht als recht wurden. Wenn das jetzt also mal ein bisschen geil gewesen wäre, wäre, glaube ich, allgemein der Rückblick auch ein bisschen positiver. Ich muss aber dafür sagen, umso mehr coolen Indie-Kram gab es als solches. Ne? Wenn ich jetzt hier gerade, ich habe meine Artikelübersicht auf maniac.de offen und ob das jetzt irgendwie ein Tormented Souls ist, was sich nochmal an die alten Resident Evil ranwagt und da indie-mäßig versucht, neu was aufzulegen. Road 96 von dem Valiant Hearts-Machern, was ein cooler kleiner Indie-Trip war. Oder solche absurden Geschichten wie Procession to Calvary, die so ein bisschen Monty Python-Style die Kreuzzüge nacherzählen in Spielen, die mit Renaissance-Gemälden die Grafik basteln und dazu die dämlichsten Texte überhaupt schreiben, wo ich mich kringelig lache über die zwei Stunden, die es geht, oder drei. Das ist schon echt unterhaltsam gewesen. Und ich glaube immer, wenn so diese richtigen Kracher fehlen, dann muss man sich auf solche Sachen besinnen und vielleicht mal auch abseits des Tellerrands schauen. Deswegen für mich war es eigentlich sehr positiv. Ja,
wenn du praktisch den Indie-Markt sowieso im Auge behältst, dann hast du immer, gerade praktisch jedes Jahr ist gefüllt mit super vielen Perlen und super vielen tollen Erlebnissen, die man jedes Mal spielen kann. Also das ist sowieso immer, würde ich jedem raten, M-Laser wissen das sowieso, die kriegen nicht jedes Jahr, jedes Monat kriegt da haufenweise Tipps von uns, was das angeht. Was zu diesem Jahr noch einfällt ungefähr, weil du so Sachen wie GTA zum Beispiel und diese, also so extrem viele etablierte Marken, die waren extrem durchschnittlich dieses Jahr oder waren irgendwie so mehr, also so jetzt Battlefield, das schwächelt, eFootball, das ist auch totaler Käse geworden, die Sache, was sie da sich überlegt haben mit dem Free-to-Play, Grand Theft Auto, diese Remastered-Geschichte, die jetzt auch totales Drama wurde, Call of Duty ist auch so einfach nur, die sind alle extrem mittelmäßig geworden. Also gerade diese etablierten Marken, die sind noch unter dem, was man eigentlich erwartet, gefühlt ist es irgendwie noch so, boah, bei allem hofft man sich so ein bisschen mehr, ist dann noch mehr. Aber am Ende sind es alles so okay Spiele gewesen, die jetzt auch nichts gerissen haben. Aber die auch selbst wahrscheinlich Fans, sogar selbst die Hardcore-Fans noch ein bisschen sehr ernüchternd zurücklässt. Das war dieses Jahr auch auffällig für mich gewesen. Also gerade viele von diesen jährlichen Releases, die waren ja so, ja, das nicht so begeisterte, die Spielerschaft.
Wie blickt ihr denn aufs nächste Jahr? Gibt es jetzt schon die großen Hype-Titel, auf die ihr euch freut? Das, was ihr sagt, okay, das würde ich nächstes Jahr, sobald es raus ist, sofort spielen?
Ja, was denn sonst? Natürlich. Hallo?
Was ist es, Olli?
Elden Ring. Das war jetzt keine Überraschung.
Hast du doch jetzt schon den Netzwerktest gespielt.
Ja, aber das ist ja nur ein Vorgeschmack und so wird das Spiel ja auch nicht beginnen und so wird es wahrscheinlich auch nicht zusammengestellt sein mit den Gegnern und so weiter. Das war ja einfach nur, hier, probiert's mal aus, so funktioniert's und so weiter. Und es war ja leider so die Möhre, die jetzt vor einem hängt. Man hat so ein bisschen schon davon gekostet und jetzt ist sie so weit weg noch. Man kommt einfach nicht ran und die schmeckt doch so gut. Ja, und jetzt muss ich mich noch bis Ende Februar gedulden, bis es dann hoffentlich soweit ist, weil es wurde ja einmal jetzt verschoben um ein paar Wochen. Und ich hoffe, dass wir den Ende Februar Termin halten können. Aber das, was man da sehen konnte, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass man sowas noch verbocken kann. Also das funktioniert alles super, hat sich super angefühlt. Ich habe viel Koop gespielt mit Colin, der den Artikel zusammen mit mir gemacht hat. Und wir haben dann ein ganzes Wochenende gespielt. Ich habe dann sogar noch dann gespielt, als es mit der Community quasi losging, weil es war zweigeteilt, einmal für die Presse, einmal für 40.000 ausgewählte Personen, die sich bewerben konnten. Und es macht einfach total Bock. Funktioniert super. Und es ist eine Mischung aus Dark Souls, Zelda, habe ich was vergessen?
Ghost of Tsushima? Fragezeichen?
Nee, Skyrim würde ich jetzt nicht, hätte ich jetzt nicht gesagt.
Wegen dem Open-World-Faktor?
Zelda. Ich würde sagen, Zelda ist da irgendwie so ein bisschen näher dran. Auch der Einstieg in diese in den Netzwerktest, erinnerte sehr, sehr stark an den Anfang Breath of the Wild. Im Prinzip war fast identisch, weil du kommst, also bei Elden Ring fährst du mit einem Aufzug hoch und in Zelda hüpfst du halt ein paar Stufen hoch und gehst du dann aus der Höhle raus und überblickst dann das komplette Land und denkst dir, wow. Und bei Elden Ring war es halt so, du fährst den Aufzug hoch, machst eine Tür auf und stehst dann da und sagst dir, wow. Also das war eine Hommage, glaube ich, die da From Software an Nintendo und an Breath of the Wild gebaut haben.
Merkt man was vom schreiberischen Talent eines George R.R. Martin? Damit haben sie es doch so groß angepriesen.
Zur Story war in der Demo quasi nichts drin, außer den üblichen Item-Beschreibungen, aus denen man halt irgendwie was sich zusammenfantasieren kann. Aber storytechnisch war alles außen vor und finde ich auch gut so. Also weil so ein bisschen jetzt irgendwo reinzuschnuppern und das nicht von Anfang an zu erleben, weil wie gesagt, das war nicht der Anfang. Lege ich mir mal fest, es ist nicht so, wie das Spiel beginnen wird. Sondern so wie es halt für den Netzwerktest gebaut war, mit diesem Aufzug, den man dann oben fährt und unten in dem Kerker war quasi das Tutorial. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es so startet. Und deswegen finde ich es nicht schlimm, dass da die Story komplett außen vor ist. Und ja, das ist auf jeden Fall das Spannendste, hat der gute Schorsch, wie man in Bayern sagt, da was abgeliefert oder zumindest eine gute Grundlage geschaffen, auf der dann From Software aufbauen kann und Miyazaki, weil ich meine, die können das eigentlich selber. Also wenn man sich die Sachen anschaut, die sie bislang fabriziert haben, die einen sagen, muss ich mir alles selber zusammensuchen oder dann irgendwie in der Community nachlesen oder Videos schauen, die mir die Sachen erklären. Aber wenn man sich damit beschäftigt und dann einsteigt, die Tiefe, die da drin steckt und wie diese Welt insgesamt aufgebaut ist und über welche Generationen und so weiter, auch in Dark Souls und Co., die Sachen immer spielen, das ist schon beeindruckend. Und ich hoffe mal, dass da der Martin noch so ein bisschen so eine Kirche hier oben drauf setzen kann auf die Torte, die From Software baut und oder backt. Und dann wird es wahrscheinlich ein sehr, sehr gutes Spiel, mit dem ich sehr, sehr viel Zeit verbringen werde. Aber da gibt es noch so viel anderes Zeugs. Horizon, Forbidden Forest, God of War, Forbidden West, God of War, Ragnarok, Gran Turismo, und tausend Sachen, die ich jetzt vergessen habe, die wahrscheinlich 2022 kommen. Also 2022 wird so viel Zeugs kommen an großen Titeln, dass 2021 schnell vergessen sein wird.
Was sind denn deine Sachen, Ulrich? Du hattest es ja im Jahresvorschau der M-Games beschrieben, die nächste Indie-Perle, die du jetzt noch gar nicht kennst. Die ist natürlich ungenommen.
Die kann ich natürlich nicht kennen, logischerweise. Das ist
hast du was anderes, konkreteres mittlerweile oder ist es trotzdem der Indie-Spaß?
Nee, ich habe nichts. Ich habe ich bin nicht auf einen Titel fokussiert irgendwie. Ich meine, übrigens, ich persönlich glaube, der Herr Martin hat doch die Welt gebaut und nicht die Story, soweit ich es im Kopf habe. Und nachdem ich, glaube ich, bin ich hier der Einzige, der die Bücher gelesen hat und nicht bloß die Serie angeschaut hat.
Ich habe den ersten gelesen.
Den ersten Band. Dann hast du noch nichts erlebt. Also. Der Mann, ich meine, er wird ja nie seine Geschichte selber zu Ende erzählen. Das ist, glaube ich, jeder, der nicht einigermaßen naiv und weltfremd ist, kann sich das selber ausmalen. Diese Geschichte wird niemals in Buchform zu Ende geführt werden. Und man muss halt das nehmen, was man in der Serie bekommen hat, was viele Leute ja, so ich das mitbekommen habe, nicht besonders gut fanden. Aber Pech, Hauptsache haben sie überhaupt ein Ende. Der verzettelt sich in Kleinigkeiten und Quatsch und deswegen bin ich, aber gut, da bin ich als Buchleser sehr, sehr angepisst, dass er seit 10 Jahren seinen verdammten Band nicht fertig kriegt und dann halt nebenbei so ein Spiel die Welt schreibt, statt dass er mal vielleicht das macht, wo er die ganzen Leute ihm das Geld in den Hintern geschoben haben. Viel offensichtlich, sonst würde er nicht so aussehen. Egal. Was wollte ich sagen? Naja, also nein, ich habe keine super Bell-O, da bin ich jetzt total fixiert drauf. Ich habe jetzt spontan, weil es jetzt die letzten Tage, Wochen halt sich ergeben hat, Grid Legends bin ich hoffnungsvoll, dass mir das Spaß macht, aber wenn ich jetzt nicht erwarte, dass es in irgendeiner Form Maßstäbe setzen wird. Andererseits bin ich natürlich, ich bin zumindest neugierig, was jetzt Gran Turismo am Schluss abliefern kann, wenn es dann mal fertig sein wird. Ich würde nicht darauf wetten, dass wir das dann tatsächlich im März sehen. Spätestens nach dem Trailer von dieser Woche würde ich schon zweimal nicht drauf wetten, weil der war für mein persönliches Empfinden schon eher nicht geil, optisch. Der war halt einfach, er war da. Da bin ich halt neugierig drauf, aber ich habe sonst so kein Spiel per se, wo ich jetzt sagen täte, was mir jetzt spontan sofort einfällt, wow, geil. Ich könnte jetzt sagen, wenn ich es jetzt vergessen habe, dann war es mir nicht wichtig genug, dass mir es jetzt einfiele.
Sag doch einfach Elden Ring, dann bist du im Gewinner.
Nein, Himmel. Also nochmal, ich möchte ja Spiele spielen, die mir Spaß machen und nicht, weil ich mir mehr beweisen muss, was für ein harter Kerl ich bin. Also das.
Nee, das ist, ist ja nicht der Fall. Also
ja,
das
ich
Spiel
weiß.
Ist deutlich simpler als die anderen Sachen. Vor allem, weil du auch mehr oder weniger durchgängig Koop spielen kannst. Und das macht es deutlich einfacher.
Ja, ich will zum Beispiel auch nicht Koop spielen, so müssen. Wollen tun, habe ich kein Interesse. Kann ich immer noch gucken, aber ist egal. Nein, ich bin immer gespannt, was um die Ecke kommt und ab und zu tauchen halt irgendwelche Indies oder auch Semi-Indies auf, wo man sich dann plötzlich mehr Zeit rein stopft. Ich schmeiße ja mal den Lawnmowing Simulator einfach rein, weil da hätte ich auch nie gedacht, dass ich so viel Zeit damit verbringe. Das sind so die Sachen, auf die ich schaue und ja, gerade jetzt auch im ersten Quartal, wenn sich nicht wieder nochmal kurzfristig alles verschiebt, werden sie uns ja im Februar, März erschlagen mit Zeug. Ja, guck mal. Mir ist außerdem auch eingefallen, jetzt nach den Game Awards, wir wissen aktuell nicht, außer ich täusche mich, was jenseits von Pokémon von Nintendo noch kommt. Und also ab Februar wissen wir gerade nichts. Das heißt, da muss auch irgendwas aufschlagen. Und es wird sicher nicht an Zelda oder Metroid 4 sein. Aber was hat Nintendo auf der... Buddeln sie wieder irgendeine alte Marke aus, wo man sich dann freut, dass man sie unversehens wieder mal vorgesetzt bekommt oder kommt irgendwas anderes um die Ecke oder ist vielleicht mal ein Mario-Sportspiel, das auch wirklich richtig gut ist.
Momentan sind das Platoon und halt eben das Kirby.
Zumindest. Ja, aber es hat keine... Ah, stimmt, Kirby. Hat es schon Termine alles?
Es kommt früher, glaube ich, kommt Kirby.
Ja, also fixe Termine haben sie momentan gar keine mehr jenseits von Pokémon. Deswegen bin ich da mal gespannt, ob ich das Zeug dann auch alles spielen will oder werde, ist die andere Baustelle. Aber ich finde bei Nintendo immer interessant, was kommt. Und die sind ja auch, da kann man jetzt davon halten, was man will, aber First-Party-Sachen haben die mehr als die anderen zwei zusammen jedes Jahr.
Sonst hake ich bei Nintendo mal ein. Ich kündige jetzt übrigens an, dass das nächste Jahr dann das F-Zero rauskommt. Da können wir dann nächstes Jahr drüber sprechen, wenn es wieder nicht gekommen ist.
Vor allem, wer will das ernsthaft, außer dir?
Du meinst, als
ich weiß gar nicht, wie das will. Ich habe von den originalen F-Zeros keins gespielt, aber das sah aber gut aus.
Also nicht das auf dem N64, das hat nämlich keine Optik. Das ist schneller, aber es hat keine Optik. Das ist auf dem Cube.
Also N64 hat sowieso nichts Optik. Ich habe zuletzt, als in der Switch drin war, Mario Tennis nochmal gespielt und hier Mario Kart 64 mit dem erschnorrten Account von Steffen und habe dann gedacht, okay, brauchst du doch nicht.
Das hat aber eben in Umgebungen, im Gegensatz zu F-Zero, aber egal, ja. Wir werden sehen. Ist F-Zero? Ja, doch.
Also, meine Jahresgeschichten, deswegen wollte ich bei Nintendo eigentlich einhaken. Ich habe es jetzt zuletzt nochmal auch im Pokémon 25-Jahre-Artikel genannt. Ich freue mich tatsächlich nach wie vor auf dieses Pokémon-Legenden Arceus oder Arceus. Arceus, wer weiß genau, wie man es hier ausspricht, das komische Götter-Pokémon, das da Namensvergeber ist. Weil ich, glaube ich, schon Bock habe auf eine Art Breath of the Wild im Pokémon-Universum mit ein bisschen offener Struktur. Mich hat es auch etwas erinnert an diese, wenn wer das noch kennt vom DS, die Pokémon Ranger-Spiele, was eine ähnliche Fantasie zumindest hat, von dieser vom Pokémon-Wildtierhüter quasi. In den Trailern sahen die Welten so verdammt leer aus. Das macht mich ein bisschen, ja, weiß ich noch nicht ganz genau, was ich davon halten soll. Aber im Endeffekt konnte ich mich eigentlich auch mit der Grafik der Diamant und Pear Remaster direkt anfreunden. Deswegen bin ich mal zuversichtlich, dass das nicht alles ganz so schlimm aussehen wird, wie es in den Trailern ausgesehen hat. Das wäre Nummer eins. Dann habe ich gemerkt, dass ich mich auf sehr viele Lizenzspiele freue. Seit hier Batman wissen wir ja, dass die eigentlich nicht mehr scheiße sein müssen. Und tatsächlich sind es auch die Gotham Knights, auf die ich mich sehr freue. Das ja, Batman-Spiel mit allen anderen außer Batman. Und auch, woran immer jetzt Rocksteady genau arbeitet mit Suicide Squad Kills the Justice League, obwohl das dauert wahrscheinlich noch länger, bis das endlich mal erscheint. 2020. Oder eben
2022.
Ist doch 2022 auch, nicht?
Wenn es kommt.
Na gut. Mal schauen, was sie da verschoben wird. Ich habe
jetzt einen Gameplay-Trailer jetzt. Also sind sie schon mal so weit, dass sie überhaupt was zeigen können. Das ist ja schon mal kein schlechtes Zeichen.
Das sah nicht mal schlecht aus.
Jo.
Ja. Ja, kann man. Und zuletzt natürlich noch hier das von Firaxis, den XCOM-Machern, das Marvel-Taktik-Ding. Das könnte auch sehr cool werden. Und was immer hier mit Spider-Man und Wolverine kommt, nehme ich auch alles. Ich bin nächstes Jahr nur mit Marvel-Spielen beschäftigt.
Mich persönlich ungefähr für das nächste Jahr, also es gibt so diese paar Titel jetzt am Anfang, sei es jetzt Dying Light 2, auf das ich mich eh schon ewig gefreut habe, weil ich einfach ein riesen Fan vom Erstling bin, ungefähr, das sind viele Sachen, aber auch Horizon, auch Elden Ring ist auch auf meiner Liste drauf, gerade jetzt, nachdem ich sowieso so ziemlich alle From-Software-Spiele zumindest gespielt habe und einige auch durch und so auch viele andere ähnliche Souls-like schon gespielt habe jetzt, ich habe richtig Bock auf Elden Ring, ich bin gespannt, ich bin noch nicht ganz überzeugt, ob es mit der Open World so gut funktioniert oder ob das, wie viel Mehrwert das am Ende hat, aber es war schon insgesamt sehr cool gewesen, jetzt die Beta zu spielen, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt und dann bei diesen Sachen, wie gesagt, was nächstes Jahr, das ist einfach vollgestopft, also wirklich, da wurden jetzt schon viele Namen genannt, auch Suicide Squad zum Beispiel, ist auch so ein Kandidat, wo ich mir aber nicht sicher bin, was auch am Ende, wie gut das wirklich wird, das sind so Sachen, die sehen extrem cool aus, aber ich habe schon sehr viele ähnliche Spiele gespielt, die in diesen Open-World-Dinger, die extrem gut aussahen, sei es jetzt auch so Zeugs, was mich auch teilweise aber wie an Avengers ein bisschen erinnert, also mal gucken, wie es am Ende dann wirklich wird, der Kram, aber also es sind viele vielversprechende Titel auch in der Mache ungefähr. Also gerade wenn man einfach die Game Awards, wenn ihr das schon angesehen habt, also viele Sachen, ich meine, das meiste wird ja nur terminiert auf 2022. Die meisten Sachen kriegen ja schon gar keine größeren Daten mehr, außer ein paar Mutige, die sich noch trauen, irgendein Datum zu nennen. Ansonsten ist das meiste ja sowieso eigentlich nur 2022. Und wenn der Kram wirklich alles in diesem Jahr kommen sollte, dass es vollgestopft wird, das wird schon geil dann.
Und was ich hier noch ergänzen wollte, was glaube ich auch wieder auf den Game Awards vorgestellt worden ist, das Forspoken, ehemals Project Athia, sah auch sehr cool aus. Das kann sicher was werden mit diesem ganzen Action-System und der Luminous Engine. Grafisch sieht das schon bombastisch aus und alles mit einem schnellen, flüssigen Kampfsystem und einer sympathischen Hauptfigur. Das kann was werden. Ja, dann sind wir schon am Ende des Podcasts angelangt. Mir hat sehr viel Spaß gemacht wieder mit euch. Auch ihr draußen an den Empfangsgeräten, postet uns gerne eure Top-Spiele des Jahres in die Kommentare. Sagt, worauf ihr euch freut, nicht so gefreut hat, was dieses Jahr gut und schlecht war und was ihr vielleicht thematisch noch wichtig fandet dieses Jahr. Und dann hoffe ich, euch schon bald zur nächsten Ausgabe unseres M-Podcasts begrüßen zu dürfen, dann im nächsten Jahr. Bis denn.
Tschüssi.
Tschüss.
Ciao.